D-Match Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge D-Match Talk. Heute etwas tatsächlich improvisiert. Wir sind gerade vor Ort bei Exciting Edu in Berlin. Und wir haben spontan uns heute mit einem sehr interessanten Gast zusammengefunden, mit dem wir auch über ein tolles Thema sprechen wollen, nämlich Bob Blume ist bei uns.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
Das Thema heute, ja, ist ja auch das, worum sich Exciting Edu dreht im Großen und Ganzen, ist nämlich zeitgemäßes Lernen. Also wie soll im Prinzip das Lernen unter zeitgemäßen Bedingungen in der Schule heutzutage eben stattfinden? Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, zunächst erstmal, Bob, wie sieht deiner Meinung nach aus denn das zeitgemäße Lernen?
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass zeitgemäßes Lernen mittlerweile ein Buzzword ist und das ist auch ganz gut, dass es so ist. Also es gibt ja den Hashtag zeitgemäßes Lernen, es gibt, das sieht man an der Blogparade, zeitgemäßes Lernen, sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Man kann vielleicht drei verschiedene Perspektiven da herausarbeiten. Die einen sagen, es gibt wirklich eine ganz genuine Form von zeitgemäßem Lernen, die nämlich sagt, das ist ein Lernen, was die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ernst nimmt. Das ist konsequent, das ist radikal, das ist revolutionär. Dann gibt es so die zweite Fraktion, die sagt, Lernen bleibt Lernen. Das heißt, ob das jetzt zeitgemäß ist oder nicht, spielt zunächst mal keine Rolle, sondern es geht darum, inwiefern wir das, was schon existiert, andocken können an eben Lernszenarien innerhalb und außerhalb der Schule. Und dann gibt es vielleicht so ein bisschen die dritte Perspektive, wo ich mich wahrscheinlich auch zuzählen würde, die sagt, wir müssen versuchen, wie wir die Institutionsschule mehr angleichen an das, was gerade geschieht. Was meine ich damit? Jeder ist sich bewusst, dass alles, was wir gerade heutzutage machen, gar nicht mehr unterteilt werden kann in digital oder analog. Analog ist sowieso der falsche Begriff, sondern man könnte vielleicht sagen in digital und physisch. Also da passiert unheimlich viel. Die Leute laufen mit Smartphones rum, die Leute kommunizieren über Plattformen, die Leute sind konfrontiert mit Informationen, mit Fehlinformationen und so weiter und so fort. Das passiert alles schon. Und die Fragestellung ist, wie können wir die Sachen miteinander verknüpfen? Und da würde ich sagen, man kann das verknüpfen, indem man eben von gewissen Leitlinien ausgeht, die für mich jetzt zeitgemäßes Lernen ausmachen. Und wenn ich das vielleicht noch anfügen kann, das ist dann immer das Problem, dann wird es sehr theoretisch, aber so ganz grundlegend, finde ich, gibt es bestimmte Vorstellungen, die wir annehmen müssen. Wir können zum Beispiel nicht mehr darüber diskutieren, dass ein Leitmedienwechsel stattgefunden hat. Dieser Leitmedienwechsel bedeutet, alles, was heutzutage in irgendeiner Form weitergegeben wird, existiert irgendwie auch digital. Die Fragestellung ist, wie schaffen wir das, dass das auch in der Schule thematisiert wird, zum Gegenstand gemacht wird? Und die Antwort darauf wäre eben, indem wir zeitgemäß lernen. Wie das konkret aussieht, ist eine andere Frage.
Wie würdest du dir das denn vorstellen, also wie das aussieht?
Zunächst mal vielleicht, wie es nicht aussieht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir müssen jetzt zum Beispiel aufhören, Gedichte zu lesen. Wir müssen uns mit, also es gab, ich glaube vor, ich weiß nicht, vielleicht 3, 4, 5 Jahren diesen Tweet von Naina Blabla, die gesagt hat, also ich habe keine Ahnung, wie man Versicherungen abschließt, Steuererklärungen macht und so weiter, aber ich kann eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen, haben natürlich auch viele dahin geschrieben, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, das heißt Gedichtanalyse, verdammt. Ich glaube aber, wäre, die Sache ist aber, ich glaube, dass diese Gegenüberstellung gar nicht funktioniert. Ich habe zum Beispiel die tiefe Überzeugung, dass Lernen oder sagen wir jetzt mal Bildung, was ist der Unterschied? Ganz kurz, Bildung ist die Rahmenbedingung, in dem Lernen stattfindet, eine Bedingung. Es gibt aber ja andere Rahmenbedingungen. Und Eine Möglichkeit wäre eben zu sagen, Bildung ist die Möglichkeit, sich gegen das zu entscheiden, was man kennenlernt. Das heißt, es geht nicht darum, jeden Bildungsschritt, jeden Teil von Bildung zu funktionalisieren und sagen, also ich muss jetzt irgendwie Gedichte analysieren, aber eigentlich will ich das später gar nicht machen. Sondern Bildung bedeutet, die grundlegenden Strukturen kennenzulernen von dem, was möglich ist. Und dagegen kann man sich dann entscheiden. Die grundlegende Frage ist, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten sind das? Und da gibt es natürlich jetzt grundlegende Antworten drauf. Eine, die kennen die meisten Hörerinnen und Hörer des Podcasts wahrscheinlich auch, ist eben zu sagen, wir müssen uns mehr auf die 4K konzentrieren, also Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Ja, da würde ich zustimmen. Aber die Frage ist ja immer, wie man das mit Inhalt füllt. Und ich glaube, dieses mit Inhalt füllen, das ist, da liegt sozusagen die Grundlage dessen viel näher, als manche denken. Also aus meiner Perspektive, wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, geht es nicht darum zu sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt jemals unterrichtet haben und das auch seit 20 oder 30 Jahren machen, machen da was falsch. Sondern es geht eher darum zu sagen, wie schaffen wir es denn zum Beispiel, diese Bildung, dieses Lernen in einen anderen Kontext zu setzen. Eine Antwort darauf wäre, natürlich können und sollen wir weiter Gedichte interpretieren. Klammer auf. Warum? Weil Gedichte interpretieren nicht nur ermöglicht, neue Formen von Sprache kennenzulernen, sondern das genaue Lesen, die Überlegungen, inwiefern drückt Sprache etwas aus, was vielleicht nicht gesagt ist, die Herangehensweise an Formen des Nicht-Aussprechbaren und so fort. Aber wie kann ich das erweitern? Und das kann ich zum Beispiel erweitern, indem ich die Schülerinnen und Schüler ernst nehme, indem ich ihnen Handlungsspielräume mehr zur Verfügung stelle und indem ich ganz konkret am Beispiel der Gedichte ihnen die Möglichkeit gebe, sich mehr auszutauschen. Und jetzt werden wir mal noch konkreter. Klar können wir weiter Gedichte interpretieren, aber wir können die Interpretation jetzt nicht in diesen Zweierkomplex stellen. Du schreibst bitte, du lieber Schüler, schreibst bitte, was der Blume hören möchte. Der Blume hört das und gibt es dir wieder und zertifiziert das. Sondern du schreibst das und die anderen können dazu etwas sagen. Die können das kommentieren. Die sind plötzlich in der Lage, das weiterzuentwickeln. Das heißt, zeitgemäßes Lernen in dem Sinn ist nicht revolutionär, indem ich sage, dieser Inhalt wird jetzt abgeschafft. Sondern zeitgemäßes Lernen bedeutet, wir nehmen ernst, dass wir in einer Zeit der Vernetzung leben, in einer Zeit des Leitmedienwechsels, in einer Zeit, in der wir die Räume öffnen können. Und wenn wir Räume öffnen, dann ist vielleicht diese Gedichtanalyse oder das Schreiben eigener Gedichte hat auch eine ganz andere Relevanz, als wenn ich sage, das ist jetzt fertig, jetzt wird ein Test geschrieben, jetzt bewerten Sie das und dann bin ich mit dem Zeug durch.
Ja, Clemens hier, ich bin auch dabei, habe ich glaube ich noch nicht großartig erwähnt. So wie du es sagst, klingt es ja schon ganz gut, aber du bist ja als Lehrer schon stark an den Lehrplan gebunden und da kannst du vielleicht auch nicht bei allen Sachen diese Art von anderem Unterricht machen oder denkst du schon, dass das unter einen Hut zu bringen ist?
Ich glaube, dass das, also genau das
oder,
ist der...
Kann man mit dem System so weiterarbeiten oder müsste man auch die Lehrpläne mal in Anbetracht der modernen Zeit überdenken?
Also ganz klar, man muss sie überdenken. Die Grundfragestellung ist, welche Fähigkeiten, welches Wissen, welche Haltung und welche Form von Lernen spielen eine Rolle. Habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Da gibt es ein Buch von Charles Fadell, übersetzt von Jöranmus Merholz, Lernen im 21. Jahrhundert. Das sind im Prinzip diese vier verschiedenen Bereiche: Wissen, Fähigkeiten, Charakter und Metalernen. Da wird ganz klar dafür plädiert, zu sagen, was brauchen wir eigentlich noch und was nicht. Ich bin konservativ in der Beantwortung aus meiner Fachrichtung, indem ich eben sage, es geht ganz grundsätzlich nicht um bei allgemeiner Bildung um Funktionalisierbarkeit. Funktionalisierbarkeit würde eben heißen, wir schmeißen alles weg, was wir nicht direkt auf den Beruf dann hinterher anwenden können. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die Frage nach dem Warum viel bedeutender wird heutzutage als die Frage nach dem Was. Die Frage nach dem Wie spielt auch eine Rolle. Die Frage nach dem Wie ist aber eine hinreichende Form. Das heißt, um es jetzt auch wieder konkret zu machen, als Lehrer habe ich viel mehr die Verpflichtung, meinen Schülerinnen und Schülern gegenüber erläutern zu können, warum wir etwas machen. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann ist tatsächlich die Frage, ob der Gegenstand nicht redundant ist und weggeworfen werden kann. Wenn ich die Frage des Warums aber beantworten kann, dann kann ich mich hinzuwenden zu der Frage des Wie. Also, und das ist fundamental wichtig, weil ein Großteil der Eigenmotivation, wenn sie denn dann überhaupt stattfinden kann, in einem formalistischen Rahmen, in dem es auch um Zertifizierung geht, wenn ich diese Frage beantworten kann, dann ist aus Schülersicht doch viel ersichtlicher zu fragen, aha, ich verstehe, dass das, was ich tue, sinnvoll ist, dass es Relevanz hat für mich, für mein Lernen, für meine Zukunft. Bitte helfen Sie mir, darüber nachzudenken, über das Wie. Und aus der Perspektive ist die Frage nach zum Beispiel digitalen Tools auch viel einfacher zu beantworten als über den anderen Weg. Jetzt gerade ist ja der Digitalpakt flächendeckend zunächst mal wird thematisiert.
Bedeutet, mit viel Ach und Krach ist er jetzt durch. Genau. Aber ja.
Bedeutet aber konkret, es gibt Geld. Und Geld führt automatisch zu der Frage nach dem Was. Und das wiederum kann eben bedeuten, also jetzt haben wir halt so und so viel Geld zur Verfügung, jetzt kaufen wir uns alle Smartboards für 8.000 Euro. Dann machen wir ein Foto, dann sind wir in der lokalen Zeitung und können uns da vorstellen und ist prima. Ich bin nicht generell gegen Smartboards, aber ein Smartboard macht per se ja das Lernen nicht besser. Alle, die jetzt sozusagen bei diesem Podcast zuhören und die schon länger diese Diskussionen hören, die haben das schon tausendmal gehört. Ich sage es trotzdem nochmal in dieser, sagen wir mal, etwas vulgären Form. Wenn man Scheißunterricht digitalisiert, wird es scheißdigitalisierter Unterricht. Und das hat natürlich einen ganz einfachen Grund. Wenn ich ein völlig hirnrissiges Gedicht schreibe, ist es völlig egal, ob ich das mit dem Füller schreibe oder auf dem iPad. Das ist nicht die grundlegende Frage. Die grundlegende Frage ist, warum mache ich etwas? Und wenn eine Antwort zum Beispiel sein könnte, du lernst Gedichte zu analysieren, ich bleibe jetzt mal bei Gedichten hängen, weil das normalerweise das ist, was mir immer gesagt wird, was da nicht sein muss. Du lernst Gedichte kennen aus unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel um kulturelle Traditionslinien nachvollziehen zu können, um Sprache betrachten zu können, um vielleicht selber in die Perspektive zu gelangen, dass Sprache nicht nur etwas ist, mit dem wir uns verständigen, es ist nicht nur Medium, es ist auch Gegenstand. Wenn ich dieses Warum verstehe, dann kann ich doch sagen, wie machen wir das denn jetzt? Und die Frage nach dem Wie machen wir jetzt, kann in der Frage des Was münden. Ja Mensch, klappt das nicht, wenn wir alle ein Padlet benutzen? Dann können wir doch alle sehen, was die anderen geschrieben haben. Und wir können das sogar kommentieren. Das ist doch großartig. Dann habe ich aber nicht gesagt, wie können wir Padlet in den Unterricht bringen? Das interessiert keine Sau. Sondern ich habe gefragt, wie können wir das, was ich aus persönlichem Interesse im besten Fall umsetzen kann, wie können wir es schaffen, das so umzusetzen, dass es diesen Bedingungen entspricht. Und das kann man dann weiterdenken. Das kann man weiterdenken. Dann passieren plötzlich Dinge, die vorher gar nicht möglich waren. Also natürlich könnte man vor 50 Jahren sagen, wir machen jetzt ein Projekt, in dem wir Gedichte gegenseitig kommentieren, obwohl jemand irgendwo hinter den Schweizer Alpen sitzt und einer sitzt in Offenburg und einer sitzt in Berlin. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil dafür muss ich das kopieren und wegschicken und postalisch dann irgendwie und so weiter und so fort. Plötzlich ist das möglich. Und jetzt kommt der springende Punkt. Dadurch, dass das möglich ist, geschieht aber etwas, das viele fürchten. Und da ist das Stichwort Kontrollverlust. Denn wenn ich etwas transparent mache, ist eben auch die Möglichkeit, dass sich andere einschalten. Und ich glaube, was Lehrerinnen und Lehrer verstehen müssen, ist, der Kontrollverlust geschieht gerade so oder so. Also werden wir entweder Experten des Kontrollverlusts
oder wir werden scheitern.
Starke Worte.
Ja,
ja, das ist ja auch dieser schöne Spruch, wenn man nicht mit der Zeit geht, muss man dann irgendwann mit der Zeit gehen oder wie auch immer er war. Egal.
Das stimmt schon.
Ich meine, es ist natürlich auch was dran, dass man das Rad jetzt nicht mehr zurückdrehen kann, aber wir hatten es ja auch vorhin schon in der großen Diskussion ein bisschen gehabt, die Strukturen sind ja relativ restriktiv, relativ rigide, quasi so auskristallisiert, dass da nicht unbedingt der Wille auch jedes Mal da ist, dann großartig was zu ändern oder überhaupt mal von der normalen Schulform abzuweichen oder auch mal was zu machen, dass man halt eher projektbasiertes Lernen macht, anstatt auf Klassenarbeitsnoten zu setzen zum Leistungsnachweis. Was meinst du, wird die Konsequenz sein, wenn wir da jetzt ausgehend von unserer schon nicht besonders guten Lage noch weiter hinten ranfallen, wenn wir diese zeitgemäßen Methoden nicht bald implementieren?
Also wenn ich das so sagen darf, das ist die falsche Frage. Wenn du mir das erlaubst.
Natürlich.
Weil in gewisser Weise, das ist ja so, wir sind beim Exciting Edu-Kongress hier, also in einem Forum, in der eben ja eigentlich versucht wird, Menschen miteinander zu vernetzen, die daran glauben, dass wir Bedingungen schaffen können, dass wir Methoden schaffen können, dass wir Vernetzung schaffen können, die eben dieser riesengroßen Herausforderung gerecht wird. Und wir Deutsche tendieren dazu, zunächst mal zu überlegen, warum wir Sachen nicht machen können. Also wir fragen danach, warum klappt das nicht und warum können wir das nicht und warum geht das nicht. Und ich glaube, die viel wichtigere Frage wäre, wie schaffen wir es, das zu gestalten? Und eine fundamental wichtiger Ansatz wäre, zu sagen, wir müssen diejenigen fragen, die damit konfrontiert sind. Also, jemand fragt, wie schaffe ich es zeitgemäß zu lernen? Hör deinen Schülerinnen und Schülern zu. Mit aller Konsequenz, die das bedeutet. Mit aller Konsequenz meine ich im Positiven. Ich höre in Workshops die Lacher, wenn ich zum Beispiel zeige, dass ein 13-jähriger Schüler sagt, er nutzt Twitter, um Kritik, professionelle Kritik zu bekommen. Da lachen die Leute und sagen, wie? Naja, weil der uns alle designtechnisch in die Tasche steckt. Dafür muss ich als Lehrer aber in der Lage sein, das überhaupt mal anzuerkennen. Ich muss dem Schüler die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten zu präsentieren. Und ich muss mir nicht zu schade sein, zu sagen, ich verstehe das nicht, bitte erkläre es mir. Zeitgemäße Bildung bedeutet, oder zeitgemäßes Lernen bedeutet also, ich öffne mich erstmal und erkenne an, dass es Menschen gibt, für die zum Beispiel jetzt Digitalisierung oder, ich nehme da ja lieber, auch wenn es ein bisschen komplexer ist, Felix Stall, das Begriff der Kultur der Digitalität, dass das schon unsere Jetztzeit ist. So. Und dann dürfen wir, auch das ist, finde ich, etwas deutsch, uns nicht so einem Verhinderungsdiskurs, wie Philipp Wampfler das genannt hat, hingeben, also nach Gründen suchen, warum wir das nicht machen können, sondern überlegen, wie können wir das denn machen? Und wir können das machen. Ich gebe ein Beispiel. Da gibt es Schulen, die sagen, ja, aber ich habe keine iPads, wir haben kein WLAN, wir haben eigentlich gar nichts. Sag ich, hey, fair enough. Aber ihr könnt doch Sascha Lobo-Texte ausdrucken. Ja, wie Sascha Lobo-Texte ausdrucken? Naja, Sascha Lobo zeigt so ungefähr in jeder zweiten Kolumne, inwiefern das Digitale eine konkrete Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Indem sich zum Beispiel eine Facebook-Gruppe plötzlich montags trifft und gegen den Niedergang des Abendlandes wettert. Man könnte sagen, Pegida ist die Inkarnation der Facebook-Kommentar-Trollspalte. Wie passiert sowas? Und das müssen wir zunächst mal reflektieren. Das kann ich sogar dann machen, wenn ich anfange, Inhalte auszuwählen, die eben dieses Feld bearbeiten. Und to put it into context, die Kultusministerkonferenz hat im Jahre 2016 das Strategiepapier herausgebracht, in dem 5 Bereiche abgegrenzt werden. Das wird schon kritisiert von denjenigen, die es kennen. Die meisten kennen es nicht, ja, muss man auch mal ganz klar sagen.
aber die hat eben gezeigt, es gibt die verschiedensten Gebiete. Natürlich ist das schade, wenn ich als Schule nicht produzieren, archivieren, recherchieren kann. Aber ich muss zumindest in der Lage sein, den Reflexionsprozess in Gang zu setzen, zu sagen, ich verstehe, dass hier was passiert. Ich verstehe das, und bitte nicht als Werbung verstehen, die vulgäre Analyse auf YouTube hunderttausende Aufrufe hat, wo der Islam verunglimpft wird. Ich verstehe, dass Cybermobbing-Geschichten einen Einfluss haben. Ich verstehe, dass die identitäre Bewegung ein Lokalvideo aus Bayern hat, was 500.000-fach aufgerufen wurde. Ich verstehe, dass ein einzelner YouTuber mit blauen Haaren es schafft, die größte Volkspartei Deutschland dazu zu nötigen, ein Reaktions-PDF herauszubringen. Warum ist das so? Weil ich verstehen muss, dass ein einzelner Kanal so viele Aufrufe hat wie alle deutschen Tageszeitungen zusammen. Und das ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn sie schon nicht, und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen herausfordernd, aber wenn sie das schon nicht hinkriegen alleine, denn das ist es, was wir machen müssen, wir müssen die Zeit auch verstehen, dann müssen sie wenigstens diejenigen fragen, die es betrifft. Und übrigens natürlich auch in aller Härte in Bezug auf all das Negative, was passiert. Typisches Beispiel, ich frage in einer 10. Klasse, wer von euch hat schon mal Nachrichten bekommen, die er oder sie als Nötigung, als sexualisierend, als übergriffig empfunden hat? Alle. Wir müssen über Pornografie sprechen. Wir müssen über Geschlechterbilder sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie man sich wehren kann. Explizit, konkret. Wir müssen darüber sprechen, wie man als Sechstklässler es schaffen kann, dem Druck zu entgehen, der passiert, wenn man aus einer WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen wird. Wir müssen darüber sprechen, wie man als Sechstklässler reagiert oder als Fünftklässler, wenn man einen Brief bekommt, der sagt, deine Eltern sterben bald. Und das ist... Da könnte ich gerade so weitermachen, dann können die Leute sagen, boah, aber wie kriegen wir das alles hin? Wir kriegen es nicht hin, indem wir ein Fach entwickeln. Wir kriegen es nicht hin, indem wir einmal einen pädagogischen Tag entwickeln. Wir kriegen das hin, indem wir endlich alle einstimmen, dass wir in dieser Kultur der Digitalität leben. Und wenn wir soweit sind, dann können wir trotzdem noch den Faust lesen. Dann können wir trotzdem noch Entschuldigung, ich bin in einem Monolog. Dann können wir trotzdem noch sagen, gibt es denn Überzeitliches in diesem zeitgemäßen Lernen? Ja, natürlich, das fällt doch nicht alles weg. Aber wir können plötzlich darüber sprechen, inwiefern wir gewisse Inhalte hinterfragen, indem wir kritisch sind.
Die Frage ist bloß, wie willst du, also es ist ja schon ein spezielles Fachwissen, wie man zum Beispiel mit dem Internet umgeht, wie man da auch bestimmte Sachen bewertet und auch wie man mit dem Content, den man geboten wird, du hast ja auch Pornografie und sowas angesprochen, wie man damit umgeht, weil wenn man da komplett unguided Leute einfach machen lässt, dann entstehen vielleicht schon wirklich merkwürdige Vorstellungen. Aber wie willst du das in die normalen Schulfächer, so wie sie jetzt existieren, einfließen lassen? Du kannst ja nicht in jedem Fach da was zu machen. Du kannst ja auch nicht exklusiv nur was dazu machen. Also warum bist du so gegen die Einführung eines spezifischen Fachs, wo Medienkompetenzen und Umgang mit Medien, wie man das macht, vermittelt wird?
Weil jedes Smartphone ein Wurmloch in die Großstadt ist. Wir sind ja gerade in Berlin. In Berlin ist es so, da gibt es eine Bibliothek, da gibt es schöne Büchereien. Da gibt es den Girlie, da kann man hin, wenn man da die Drogen kaufen will. Da gibt es die Stellen, wo man abgestochen wird. Da gibt es verschiedensten Möglichkeiten. Wenn man dieses Bild auf den Umgang mit Smartphones überträgt, weil genau das ist es, ich bin in einem Klick da, dann ist die Reaktion des deutschen Bildungssystems gerade, ich lasse dich einfach nicht mehr aus der Tür rausgehen. Ne, das wäre... Also es gibt hier eine Großstadt, ich weiß, dass es hier die Großstadt gibt, also lasse ich nicht mehr aus der Tür rausgehen. Die Idee, ein Fach zu haben, wäre gleichbedeutend mit, ich gehe jetzt einmal mit dir durch ganz Berlin durch und sag dir immer, was geht und was nicht geht. Es funktioniert aber nicht, weil du kannst Pech haben. Du recherchierst irgendwas und landest auf der falschen Seite. Das funktioniert nicht. Was funktioniert ist, eine verbindliche, nachhaltige, im gesamten Kollegium implementierte inhaltliche Vorstellung davon, wo welche Inhalte angeknüpft werden können. Beispiel, Englisch, Intercultural Learning, ja sicher. Sprechen wir über, weiß ich nicht, Instagram. So schwierig ist das ja nicht. Wir müssen jetzt nicht alle mit der VR-Brille rumlaufen. Man kann über die Darstellungsweise von Instagram-Bildern sehr gut sprechen, wenn man gerade Describing Pictures einführt. Ruhig mal ausprobieren. Genau das ist nämlich das, was man üben muss. Man muss ja sagen, also in the left, on the left-hand side, at the bottom, you can see that the influencer is holding it. Also, so, darum geht's. In Deutsch kannst du kollaborativ in einem Etherpad arbeiten, auch wenn du einen anderen Gegenstand besprichst. Ich bin ja kein Experte für Physik, ich bin kein Experte für Mathematik. Aber es geht nicht darum, plötzlich in Anführungsstrichen modern zu werden. Ich mache meinen Matheunterricht modern, habe das letztens mal gesehen, berechne, wie lange braucht Justin Bieber, um aus dem 5. Stock zu schmeißen. Finde ich ist ein bisschen morbide, aber ich verstehe sozusagen den motivationalen Ansatz. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich, und das ist natürlich die riesige Herausforderung, der sich aber alle stellen müssen, inwiefern schafft man es, diese, gehen wir jetzt mal nur ausgehend von diesem Rahmen der Kultusministerkonferenz, inwiefern können wir das denn auf die verschiedensten Fächer verteilen? Und wenn das verbindlich wäre, wie ich sage, und nachhaltig, dann weiß ich zum Beispiel als Deutschlehrer der 7. Klasse, ich kann Instagram handlungs- und produktionsorientiert einsetzen. Handlungs- und produktionsorientiert heißt in dem Fall zum Beispiel, welche Figur würdet ihr für den, welchen amerikanischen Superstar würdet ihr für den Faust vorschlagen? Handlungs- und produktionsorientiert ist das deshalb, weil jemand sagt, also ich finde den Cumberbatch super, ne? Da müsste man sagen, so, ja, aber jetzt begründe das doch mal. Und dann wird jemand sagen, ah, der sagt doch am Anfang, habe nun, ach, und so, also der hat doch so ein bisschen dieses deprimierende, okay, das, all das ist analytisch, aber anhand eben dieses Instagram-Bilds zum Beispiel. Und wenn das aber der Englisch-Typ weiß, in der 7. Klasse wird das schon eingeführt, dann kann der plötzlich sagen, ja Mensch, das ist doch schon vorhanden, das kann ich jetzt also voraussetzen. Und dann kann ich plötzlich in der 8. Klasse, in der 9. Klasse weitergehen. Ja? Also das heißt, es geht darum, diese schon feststehenden Kompetenzen so zu verteilen, dass jeder Kollege, jede Kollegin weiß, diese Dinge sind eingeführt. Und letzte Bemerkung, das gilt übrigens auch für jene Prozesse, die... Also ihr merkt...
Mir geht gerade voll die Party ab.
Wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, Exciting Edu bedeutet vor allen Dingen deshalb Exciting, weil die Lehrer natürlich irgendwann die Hemmungen verlieren. Ja, deshalb sind wir da alle natürlich so gerne auf Konferenz.
Aber genau, hier beobachten wir nun Bildungslehrer in ihrem natürlichen Habitat. Es ist ein bemerkenswerter Anblick.
Das bedeutet aber, und das bedeutet Arbeit, und deshalb habe ich heute auch bei der Fragestellung gesagt, dass das hängt natürlich in gewisser Weise auch an Bedingungen, weil man muss sich hinsetzen und sagen, was ist denn wirklich wichtig? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber typischerweise wird zum Beispiel ja gesagt, recherchieren. Recherchiert doch mal. Und dann haltet ein Referat und am Ende sagen wir, das Referat war doof, hast du falsch recherchiert. Aber wer setzt sich denn hin und sagt, was ist denn Recherche? Weil wenn ich das jetzt mal hier so wissenschaftlich oder semi-wissenschaftlich sagen kann, Recherche würde bedeuten, ich bin mir überhaupt erstmal klar, was ich suche, wie ich es vorstrukturiere, wie ich das aussortieren kann, was ich dann gefunden habe, wie ich das strukturiere, wie ich das systematisiere, wie ich Kategorien bilde, wie ich das zitiere, wie ich das einbinde, wie ich das und so weiter und so fort. Aber da können wir doch nicht hingehen und sagen, ja, jetzt recherchier doch mal. Recherchieren bedeutet für die meisten Schülerinnen und Schüler und... Bitte verzeiht es mir, wenn sich jetzt jemand nicht angesprochen fühlt, aber vielleicht auch für die meisten Lehrer, zu sagen, ich gebe den Suchbegriff ein und unter den ersten 10 Begriffen wird schon was gefunden werden können. Und ja, natürlich können Lehrerinnen und Lehrer das besser, weil sie sozialisiert sind in einer
Form. Manchmal.
Manchmal, weil sie sozialisiert sind in einer Form der zum Beispiel universitären Machart, dass sie sagen, also diese Seite, die ist irgendwie blau und die Schrift ist gelb, wahrscheinlich ist das nicht vertrauenserweckend. Vielleicht manche Schüler auch, aber wir können eben nicht sicher gehen. So, ja?
Es ist schon ein sehr komplexes Set von Skills, was man für Recherche braucht. Du musst eine breite Allgemeinbildung haben, du musst wissen, wie du mit Suchbegriffen spielst und so weiter und so fort. Aber also viele haben das ja quasi so sich selbst beigebracht, autodidaktisch. Man entwickelt so ein Gefühl dafür. Wie denkst du, kann man das besser beibringen dann? Weil es ist ja nicht einfach, recherchiert mal und dann kommt man nur auf den größten Stuss bei der Schülerrecherche.
auch hier würde ich wieder sagen, Trial and Error. Wir machen das jetzt mal zusammen. Wir gucken jetzt mal, wir filtern das jetzt mal aus, wir nehmen uns die Zeit. Aber ganz grundsätzlich bin ich da auch sehr, sehr konservativ. Ich habe zum Beispiel, ich führe da im Twitter-Lehrerzimmer immer mal Kämpfe, weil ich sage, ich lasse meine Schüler Fakten lernen. Wie kannst du Fakten lernen? Das gibt's doch nicht. Heutzutage steht doch, haben wir heute gehört, jedem das gesamte Weltwissen zur Verfügung. Und dann habe ich mal folgendes Experiment gemacht. Es ist mir mal so gegangen, dass in der 10. Klasse eine Schülerin ein Gedicht von 1904 auf den Ersten Weltkrieg bezogen hat. Das ist ein bisschen schwierig, weil der 10 Jahre später erst begonnen hat. Jetzt habe ich genau das, nämlich den Fakt, dass die Schülerin ein Gedicht von 1904 auf den Ersten Weltkrieg bezogen hat, mal einer 8. Klasse gesagt. Und gesagt, jetzt überprüft mal, ob das klappt. Kann das denn sein? 80% der Schüler suchen nach einem Gedicht von 1904, was sich auf den Ersten Weltkrieg beziehen lässt. 10% suchen nach dem Ersten Weltkrieg. Eine hat sofort gecheckt, ey, Moment, das geht doch gar nicht. Das ist doch 10 Jahre Unterschied, das kann man doch gar nicht machen. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass vielen die Systematik dahinter gar nicht klar ist. Und das wiederum bedeutet, ich kann nicht nach etwas suchen, von dem ich nicht weiß, dass es da ist. Also lasse ich Schüler zum Beispiel Daten auswendig lernen. Denn natürlich kann ich alles finden, aber ich kann nichts finden, wenn ich das, was ich gefunden habe, nicht in einen Referenzrahmen wieder rückbinden kann, von dem ich nicht Bescheid weiß. Ja? Und ich glaube, das wiederum vergessen vielleicht einige Lehrerinnen und Lehrer, weil die voraussetzen, dass in der eigenen Sozialisation bestimmte Dinge feststehen, die für Schülerinnen und Schüler aber eben nicht feststehen. Also bin ich der böse Herr Blume. Ich lasse solche Sachen auswendig lernen. Die können Sie von mir aus auch hinterher wieder vergessen. Und es geht nicht um Bulimie lernen und darum, dass Sie das hinterher rauskotzen können, sondern, und das ist vielleicht der Rückbezug auf diese Kultur der Digitalität von Stalder, der sagt, es geht auch um Algorithmizität. Und Algorithmizität bedeutet, dass wir in der Lage sind, auch zu beurteilen, wie wir mit Informationen umgehen können. Und mit Informationen können wir immer nur vor dem Hintergrund der Informationen umgehen, die wir schon haben.
Was mich jetzt mal interessieren würde, genau, das ist ja jetzt alles deine persönliche, subjektive Sichtweise. Was wäre jetzt im Prinzip dein Vorgehen, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir weg von diesen Leuchttürmen und wir müssen jetzt genau so ein Denken in die Breite der Lehrerschaft streuen, wo das bei weitem nicht so weit fortgeschritten ist, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also allein der Umgang mit überhaupt erstmal ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand zu nehmen.
Ganz konkret, wertschätzendes Verhalten untereinander, das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Wir sind gerade sehr hardcore von ein paar anderen Kollegen hier getrollt worden. Es war lustig. Sprich weiter.
Nee, also wenn wir konkret werden, es geht um wertschätzendes Verhalten untereinander. Und das ist in der Lehrerschaft etwas, was glaube ich, alle üben können. Es ist zu sagen, da kann jemand was, ich bin neugierig, kannst du mir das vielleicht mal zeigen? Wie hast du das hingekriegt? Das ist der Schlüssel. Eben zu sagen, es geht nicht um eine Defizitorientierung, oh Gott, der kann was und ich kann das nicht, also bin ich weniger wert, sondern es geht um Tippelschritte. Oh, du hast das benutzt? Wie hast du das benutzt? Ich probiere das mal aus. Mit dem Wissen, es könnte scheitern. Das ist so. Ne? Man benutzt das erstmal das Etherpad, die Schüler entdecken die Chatfunktion, da wird Penis reingeschrieben. Ja, normal. Klar. Beim zweiten Mal ist der Witz nicht mehr so da. Ich meine, gut, ich habe da Strategien. Ich sage denen, passt mal auf, das, was wir jetzt machen, das ist für euch total genial, weil dann könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal ein Referat vorbereitet, braucht ihr gar nicht mehr euch zu treffen, sondern könnt ihr das über ein Dokument machen. Jetzt zum Beispiel in der Klasse, wo es gar nicht läuft. Ihr wisst, wir sind jetzt gerade hier im Computerraum. Ich habe da total Bock drauf. Wenn das nicht läuft, gehen wir hier nie wieder rein. Es funktioniert ganz gut.
Aber was ist, wenn dein Bluff gecallt wird und du dann wirklich eigentlich nicht mehr in den Computerraum rein könntest? Hast du dann nicht ein Problem?
Dann gehe ich nicht mehr in den Computerraum. Es geht sozusagen, also nochmal, also diese Hardcore-Sache, das ist auch nur dieses immer, aber was ist, wenn die Schülerschaft so schlimm ist und so weiter und so fort. Bei mir persönlich, ich bin da sowieso nicht das beste Modell, weil ich weiß, dass irgendwie ein Screenshot von mir auf YouTube, als ich ein lustiges Hütchen auf hatte, mal durch die WhatsApp-Gruppen gegangen ist. Ja, okay. Und? Ja, klar, passiert. Ja, und also, weil die Frage ist auch immer, ja, und was ist, wenn das jemand entdeckt? Die Schüler wissen das. Schüler kommen zu mir nicht in meine Klasse und sagen, Herr Blume, hier, das YouTube-Video da und da, das hat mir echt beim Lernen geholfen. Ein anderer Schüler sagt, das YouTube-Video so und so, das fand ich doof, das war viel zu lang. Das ist ein unglaublich geniales Gefühl, so eine Rückmeldung von einem Schüler zu bekommen, weil das zeigt, da redet jemand authentisch mit dir. Und das in den Unterricht zu bekommen, ist wahnsinnig anstrengend und selbst das schaffe ich mittlerweile, was toll ist. Also das heißt, ich schaffe es, dass man mich kritisiert. Da sagt letztens eine Schülerin zu mir, Herr Blume, Sie finden das hier wahrscheinlich toll, aber jetzt können wir jetzt mal den nächsten... Entschuldigung, ja, stimmt. Also das bedeutet
dich,
aber nicht, dass ich
kannst
meine
Autorität... Kannst du dich quasi immer daran orientieren, was deine Schüler dir an Rückmeldung geben und dann anpassen und...
Ich meine, vielleicht könnte man das auch noch dazu sagen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist meines Erachtens eben wertschätzendes Verhalten mit Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen und Schüler ernst nehmen. Feedback kann hart sein. Feedback bedeutet aber in der Konnotation, also in dem, was unausgesprochen ist, immer, ich nehme euch ernst. Ich sage den Schülern manchmal so, also ein bestimmtes Feedback, was ihr mir gebt, das werde ich leider nicht umsetzen können. Meine Tafelbilder bleiben so lala. Es gibt Kollegen, die können das einfach 100-mal besser. Aber wenn ich die Schüler frage, was habt ihr mitgenommen, wie findet ihr das und so, und man nimmt sie auch ernst und man bespricht die Ergebnisse, dann kommt plötzlich eine ganz andere Lernatmosphäre. Ich bin nicht mehr der sagen muss, ihr müsst, sondern, und da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang, wir sprechen zusammen darüber, warum. Dieses Warum kann manchmal auch ganz schön nüchtern sein. Warum müssen wir Kommas lernen? Ja, das ist eine gesellschaftliche Norm. Die können wir auch nicht umgehen. Also überlegt, wenn ihr 20.000 WhatsApp-Nachrichten in einem Monat schreibt, ob ihr es schafft, ein Gegengewicht zu erzeugen. Wenn nicht, müsst ihr die Kommas vielleicht auch im WhatsApp-Chat schreiben, weil ihr ansonsten irgendwann ein Problem habt, weil ihr gar keine Kommas mehr setzen könnt.
Macht das jemand?
Ja. Es gibt tatsächlich Schüler, die angefangen haben, Kommas in WhatsApp-Gruppen zu setzen, weil sie gemerkt haben, also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel das Wort nicht. Da wird kein T mehr gesetzt, weil sozusagen der informelle Sprachgebrauch, das sie mit zulässt. Und wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ist das nicht etwas, was gut ist? Wir brauchen dieses T ja gar nicht. Sprache verändert sich. Da können jetzt Leute hingehen und sagen, ja, das stimmt. Aber so lange, also ich werde mich nicht gegen ein Gesellschaftssystem wenden, indem ich den Schülern sage, hey, das macht ihr so, wie ihr es macht, sondern da bin ich formalistisch und sage, das Bewerbungsschreiben bleibt in einer gewissen Form, also müssen wir Kommas lernen. Und da ist das Warum tatsächlich ein Zwang. Aber ich muss es den Schülern trotzdem erklären. Dieses, ihr macht das jetzt, weil ich das sage, das hat ausgedient.
Um nochmal auf das Thema mit der, der Vernetzung bzw. den Lehrern zurückzukommen, was ja auch jetzt eigentlich Sinn und Zweck von Exciting Edu ist, dass man da auf Gleichgesinnte und Experten aus dem Feld trifften, sich ein bisschen vernetzt. Du hattest ja gemeint, dass also die Umgangsform bzw. dass unter den Lehrern zum Teil so eine gewisse Hybris besteht, dass man halt dann nicht zugeben möchte, dass jemand anderes das vielleicht besser kann und dann mal höflich fragen, du, wie hast du das gemacht? Fällt dir was ein, wie man das vielleicht durchbrechen könnte oder dass man da eine andere Umgangsform oder andere Umgangsformen herstellt?
Ja, nehmen wir das vielleicht als Abschluss. Es ist so, dass natürlich habe ich keine Patentlösung, aber das Wichtigste ist, dass Lehrerinnen und Lehrer sind ganz unterschiedliche Menschen und das ist auch gut so. Schülerinnen und Schüler sollen ja nicht 12 Jahre ihres Lebens auf einer Pädagogenparty sein, sondern die sollen unterschiedliche Lehrtypen kennenlernen. Es gibt Leute, die können fantastische Lehrervorträge halten, die mitreißend sind, die toll sind. Wer bin ich, dass ich als 25-Jähriger, okay, Entschuldigung, also 27-Jähriger, nein, ich bin älter, ich sag das Alter nicht, also dass ich sozusagen als Lehrer, der 7 Jahre dabei ist, hingehe und sage, du kannst nicht unterrichten. Das geht nicht. Also das geht nur nicht, also da komme ich doch nicht, das geht nicht. Sondern es geht darum, nochmal wertschätzend miteinander umzugehen, natürlich ohne Hybris, und zu sagen, pass mal auf, das, was du machst, ist total geil. Und es gibt so zwei Kniffe, da kannst du das, was du machst, sogar noch weiter, noch toller machen. Ich sag mal so blöd, ne? Weil klar, wenn ich da hingehe und sage dem Kollegen, du hast jetzt hier 40 Jahre lang falsch unterrichtet, dass der mir sagt, sag mal hier, was willst du eigentlich von mir, ist doch völlig logisch. So, das heißt, ich finde, wir müssen, also auch diejenigen, die jetzt von sich vielleicht behaupten oder es auch sind, also innovativ und dies, das, Adidas, die sollten nicht sich hinstellen und sagen, ich habe jetzt hier aber die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern auch die, also nochmal, voneinander lernen heißt immer, der eine von dem anderen und der andere von dem einen.
Also Reziprozität ist das große Zauberwort.
Absolut wichtig, genau. Es geht um Reziprozität, ganz genau. Und dennoch ist es so, wenn jemand sich absolut sperrt und sagt, ich will aber meinen Schuh, dann kann man nur sagen, okay, aber dann wirst du den Schülern keinen Gefallen damit tun. Weil es ist unsere Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer, da bin ich der festen Überzeugung, ihnen zu ermöglichen, selbstständige, charakterstarke Bürgerinnen und Bürger zu werden. Digital Citizens, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie. So. Neben dem Ganzen kannst du jetzt ein Gedicht auswendig lernen oder kannst du die Matheformel. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Bedingungen unserer Gesellschaft ernst nehmen. Und da gehört all das zu, worüber wir jetzt doch relativ lange gesprochen haben.
Ja, du hast es ja, hast ja schon angedeutet. Wir kommen jetzt dann langsam zum Schluss. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch schon, naja, spät.
Etwas jetzt fortgeschrittene Stunde.
19 Uhr ist es.
19 Uhr, genau. Wir kommen zu den Heute-Nachrichten oder so.
Genau. Ich würde jetzt einfach mal das, was du gesagt hast, auch mal jetzt in unseren Kontext tatsächlich setzen, der beruflichen Bildung, also auch, dass da auch ein Umdenken stattfinden sollte, jetzt auch speziell in unserem Fall zum Beispiel bei den Gärtnermeistern oder, ja, ist natürlich von der Altersgruppe her nochmal ein bisschen anders dann, aber ich würde es jetzt einfach mal auch so für mich mitnehmen, war auf jeden Fall super, super informativ.
Super. Sehr viele Themengebiete abgedeckt, glaube ich, heute Abend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Bob, für das Gespräch.
Ja, danke, dass du deine Meinung mit uns geteilt hast und auch damit mit unseren Zuhörern. Wir wünschen euch aus dem Planetarium in Berlin einen wunderschönen Abend noch und melden uns bald wieder vom Exciting IDU-Kongress. Macht's gut!